Also mein Thema heute Mittag zu dieser schwierigen Zeit ist die Semitismen in der Hirtenrede und ihre Übersetzung. Semitismen, was sind Semitismen? Das habe ich schon in zwei früheren Bänden, in diesem blauen STD-Band mal ein bisschen versucht zu erklären. Aber ganz grundsätzlich und auf einen Satz zusammengefasst könnte man sagen, Semitismen sind die hebräische Art zu reden im griechischen Neuen Testament. So hat es Luther selber beschrieben. Es geht also um hebräische oder auch aramäische Ausdrucksweisen, die in der griechischen Sprache des Neuen Testaments deutlich werden. Das Neue Testament ist ja zuerst auf Griechisch überliefert, deshalb das Älteste, was wir haben, ist Griechisch. Aber die Frage ist, ob alles Griechisch war schon immer. Da gibt es verschiedene Meinungen. Aber nochmal, um zu veranschaulichen, was ein Semitismus ist, habe ich mich mal umgeschaut und bei uns im Remstal hier ein interessantes Plakat auf einem Sportgeschäft gefunden. Enjoy the nature. Also auf Deutsch, genieße die Natur. Aber eigentlich müsste man ja im Englischen den Artikel weglassen. Enjoy nature. Also hat hier jemand Deutsch gedacht und auf Englisch übersetzt und dabei kam dieses Schild raus. Also auch bei Schwaben heute kann man das gleiche Phänomen finden, das wir eigentlich auch im Neuen Testament finden. Natürlich gab es in Israel auch Einfluss griechischer Sprache und Kultur, wie hier ein Bild von der Stadt Caesarea, der Hauptstadt der Provinz Judäa und hier dieses restaurierte Amphitheater. Also ein Zentrum auch oder Einflusszentrum griechischer Kultur und dann später römischer. Aber dennoch haben die Juden sicher nicht ihre althergebrachte hebräisch-aramäische Ausdrucksweise einfach aufgegeben, sondern vielmehr das Griechische entsprechend ihren semitischen Sprechgewohnheiten gebraucht. Die Frage der Semitismen führt deshalb auch unausweichlich zur weitergehenden Frage der prägenden Tradition hinter dem griechischen Text und dem Problem des Zusammenhanges von Altem und Neuem Testament. Professor Hager, der jetzt schon wieder auf dem Heimweg ist, hat es auch vielfach behandelt unter dem Oberthema biblische Theologie. Auch in Tübingen, Professor Stuhlmacher war ja sehr bekannt für seine biblische Theologie des Neuen Testaments. Die Erforschung der Semitismen im Neuen Testament ist deshalb kein unnötiger Ballast für irgendwelche theologischen Details, sondern ein Grundbaustein für eine gegen den Liberalismus gerichteten Erweckungstheologie, die unsere abendländische Begrenztheit und auch Sündhaftigkeit aufzeigt. Also nicht die griechische Sprache und Kultur ist das ein und alles, sondern es gibt noch mehr im Neuen Testament, was darüber hinausgeht. Und auch in der letzten deutschen Erweckungsbewegung jetzt innerhalb der evangelischen Kirche im 19. Jahrhundert wurde das immer wieder betont, also die Grenzen unserer eigenen Kultur, unsere Sündhaftigkeit, also die Betonung auf unsere Gefallenheit, im Gegensatz zur Aufklärung, die ja praktisch unsere Möglichkeiten, unbegrenzten Möglichkeiten immer wieder betonte. Auch gerade die der griechischen Kultur, Sprache und Kultur. Aber wir wollen jetzt nicht in diesen grundsätzlichen Ansatz über was ist ein gesunder Ansatz in der Theologie, das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern vielmehr die Frage, wie können wir das Phänomen der Semitismen im griechischen Text auf die Thematik Bibelübersetzung anwenden. Und so prüfen, wie vielleicht gängige Übersetzungen, also ich vergleiche sowohl deutsche Übersetzungen als auch semitische. Ich habe hier vorne die deutschen und auf der Rückseite die semitischen. Also nur mal jetzt, ich werde es schon ein bisschen erklären, aber genau, also unsere Perspektive geht immer von unserer Sprachgruppe aus, aber es gibt noch eine andere Perspektive, wo ich ein bisschen versuche auch mit reinzubringen. Genau, also ich kann ja mal erklären, die Sprachen hier, ist das erste ist das Altsyrische, dann Arabisch, die zwei Spalten, und ganz drüben das Hebräische. Und natürlich immer Griechisch links, der Ausgangstext. Ja, wie werden Semitismen von Übersetzern wahrgenommen? Werden sie wahrgenommen und werden sie in einer für den Leser angemessenen Weise wiedergegeben? Oder werden sie umformuliert oder ausgelassen? Was passiert damit? Das war jetzt mal der Fokus von meinem Vergleich. Und wir wollen dann auch versuchen auszuwerten, inwieweit können wir von den Semitismen herkommend irgendwie diese Übersetzungen bewerten. Und ich habe mal auch versucht, einen biblischen Maßstab zu finden für die Bewertung von Übersetzungen. Und da gibt es ja in 5. Mose 13, 1 den berühmten Vers, ihr sollt nichts hinzufügen oder wegnehmen. Und ähnlich kommt es ja auch in Offenbarung wieder in anderer Form. Und auch Luther hat es ja in dem bekannten Lied Ein feste Burg zusammengefasst, das Wort, sie sollen lassen stehen. Ja? Also haben wir noch diesen Respekt vor Gottes Wort heute oder sind wir da doch sehr frei geworden? Jetzt mal nur in der Frage der Semitismen. Genau, also ich habe jetzt immer gelb markiert, was ist semitisch, ja, jetzt mal, wenn man so vergleicht, die verschiedenen Sprachen und Grammatiken. Und das erste Auffällige, was jetzt semitisch ist, ist ja natürlich sehr auffällig im griechischen Text, da steht Amen, Amen in griechischer Umschrift. Ne? Genau, hier drüben. Und dieses Amen kennen wir natürlich vom Gebet, ja, am Ende des Betens. Aber auch im Gottesdienst kommt es noch manchmal vor, je nachdem welcher Gottesdienst, aber beim Segen antwortet die Gemeinde oft mit Amen, Amen oder dreifaches Amen. Und so war der Gebrauch auch sehr ähnlich im Judentum während der zweiten Tempelzeit. Wir können das nachlesen in Nehemia 8, Vers 6, wo Esra Gott lobt oder im Hebräischen steht segnet und das Volk antwortet Amen, Amen als Antwort. Aber im Johannesevangelium haben wir jetzt dieses, ich gehe vielleicht mal auf den deutschen Text, dann kann man eher mitkommen, dieses Amen, Amen steht am Anfang einer Aussage, also am Anfang dessen, was Jesus sagt in der Hirtenrede, steht Amen, Amen. Und dieser einleitende Gebrauch am Anfang oder bestätigenden Einleitung einer Rede ist jetzt ganz neu, den gibt es nirgendwo, im Alten Testament habe ich ihn nirgends gefunden, auch sonst in den jüdischen Schriften ist er völlig ohne Analogie. Also ist ein besonderer neuer Sprachgebrauch, den Jesus hier geprägt hat. Und wenn wir jetzt einmal schauen, wie wird es übersetzt, dieses Amen, Amen, ich habe immer zuerst die semitischen Übersetzungen angeschaut und da können wir jetzt die ersten beiden Spalten vielleicht mal ja, nur anschauen. Also SY Sin und SYP, diese beiden sind also die syrischen, die ältesten semitischen neuen testamentlichen Texte, die es gibt. P heißt also Peshitta, das ist also die Standardbibel, die syrische, und Sin ist also irgendeine ältere Vorform, von der wahrscheinlich die Peshitta dann erstellt wurde. Die ist noch ein bisschen freier, den griechischen Text wiedergeben, während diese Peshitta dann exakter wird. Ja, so ist ja oft bei Revisionen, man versucht es dann erst ein bisschen freier und dann näher an den Urtext anzulehnen. Und in diesen alten Texten wird es Amen, Amen beibehalten. Ja, also Amen ist also verständlich im Syrischen, weil das Wort ja auch sonst im Sprachgebrauch vorkommt. Und auch, es gibt eine hebräische Übersetzung von Delitzsch oder in Klammer Salkinson Ginsburg, die dann etwas später entstand. Auch diese hebräischen Übersetzungen sind im Anschluss an die Erweckungsbewegung in Europa entstanden, auch aus missionarischem Interesse für die Judenmission natürlich im Gebrauch. Und auch da wird das Amen erhalten. Jetzt in den arabischen Übersetzungen, da habe ich zwei, die Smith and Van Dyck, was jetzt die King James Bibel ist im Arabischen, und diese Al-Hayat können wir vielleicht vergleichen mit der englischen NIV, also ein bisschen freier, ein bisschen einfacherer Wortschatz. Diese beiden habe ich mal verglichen, die sind auch im Internet überall verfügbar. Genau, und in diesen beiden wird jetzt das Amen ersetzt durch ein Wort Al-Hakka, kommt von dem hebräischen Hok, also eher das Recht ja, oder wir hatten es heute Morgen, die Satzungen oder wie auch immer man es übersetzen will. Also es geht mehr auf das Recht und ich denke, das kommt eher aus unserem westlichen Kontext, von den reformatorischen Übersetzungen, wahrlich, wahrlich oder verily, verily. Also das Wahrsein stand da im Vordergrund. Wobei meine Frage ist, ob man da nicht das Amen beibehalten könnte, weil Amen kommt auch im normalen arabischen Gebrauch noch vor und es bedeutet da treu, zuverlässig sein, in Sicherheit und Frieden sein. Auch das Wort Versicherung hat mit Amen zu tun. Ja, also das Wort ist da. Da wäre meine Frage, kann man da nicht ein bisschen näher rangehen an den Originallaut im griechischen Text? Wie sieht es jetzt in den deutschen Übersetzungen aus? Da ist die Beibehaltung des Amens die Ausnahme. Die Zürcher Bibel behält es bei, auch die Einheitsübersetzung. Also jeweils genau Luther, Zürcher, Elberfelder, Menge. Einheitsübersetzung, Gute Nachricht und NGÜ. Ich habe auch immer versucht, das irgendwie ein bisschen mal zu bewerten, jetzt nach Urtextnähe, wie nah ist man am Urtext oder wie verständlich ist es. Gut, man kann sich dann auch über die einzelne Bewertung natürlich streiten, ist das wahrlich verständlich heute oder nicht. Ja. Einfach, dass man mal sieht, was passiert mit den Semitismen im Text. Ja, also die Zürcher und Einheitsübersetzung behalten Amen bei, aber Luther hat wahrscheinlich das Prägendste vorgelegt mit wahrlich, wahrlich, was sich in Elberfelder und auch in der Menge, Schlachter habe ich jetzt nicht verglichen, aber da ist sicher auch, also eine sehr prägende Übersetzung hat er da vorgelegt. Und ich denke, er hat sowohl die Wiederholung, also was das semitische Element ist, die Wiederholung beibehalten, als auch irgendeine Verständlichkeit für uns erreicht. Dagegen versucht jetzt die Gute Nachricht Bibel einerseits das Original Amen zu behalten, andererseits ich versichere euch, ein bisschen die Übertragung in unsere Bedeutung. Während jetzt die NGÜ, ich habe auch jetzt auch noch gerade die Randglosse verglichen, es gibt auch am Rand keine Anmerkung, dass das Amen Amen fehlt. Also deshalb habe ich es jetzt mal negativ bewertet, ja. Und null, also ist besser verständlich, ja, ist. Wurde ja jetzt nicht irgendwie erläutert. Dann, genau, das war also der Vers 1. Im zweiten Vers, der zweite auffällige Semitismus, ist das mit Artikel gebrauchte Partizip, ho de eis erchomenos, der hineinkommende oder eintretende. Und genauso wird das Partizip auch im Hebräischen verwendet. Ups, war eins zu weit. Und zwar hier in der Übersetzung von Selkins und Ginsburg, Haba, also Artikel plus Partizip. Im Hebräischen kann man es genauso sagen, jetzt zumindest die eine Version, Delitzsch macht Asher Yavo, also ein Relativsatz. Genau, da wird es also genau beibehalten im Hebräischen, während auch alle anderen semitischen Übersetzungen immer einen Relativsatz machen. Also im Aramäischen de ist das Relativpronomen und im Arabischen aladi. Genau. Ja, also die Umformulierung ist auch nötig, zum Teil in den semitischen Übersetzungen, aber nicht im Hebräischen. Und ja, ich habe auch mal verglichen die griechischen Grammatiken. Also im Griechischen ist es eher unüblich, einen Satz anzufangen mit einem Partizip, mit Artikel davor im Nominativ. Es gibt ja den Genitivus Absolutus oder so. Also der Nominativ ist eher nicht der Fall, dem dann ein Satz beginnt mit Partizip und Artikel. Also ist das schon eine Besonderheit im griechischen Text. Luther übersetzt jetzt der aber zur Tür hineingeht, Zürcher, wer aber zur Tür hineingeht und auch die meisten anderen Übersetzungen machen, wer, also das normale deutsche Relativpronomen. Luther markiert noch das bisschen besonders mit dem bestimmten der. Während jetzt wieder die freieren Bibeln, Gute Nachricht und NGÜ, fassen das irgendwie so zu einem Satz zusammen. Klingt vielleicht flüssiger, aber es geht verloren, dieser semitische Gesichtspunkt. Ja, der dritte Semitismus ist Vers 6 und 7. Und zwar ist es die Position des Verbs, die ist ja in den semitischen Sprachen immer vorne im Satz, während bei uns eher immer Mitte oder Ende. Ja. Und das sehen wir Vers 6, tauten paramian eipen, autoiso Jesus, also sprach Jesus, ja, nicht Jesus sprach. Und auch im 7. Vers sprach wieder Jesus. Genau, und die Übersetzungen behalten es auch zum Teil bei. Also Luther, dieses Gleichnis sagte Jesus, da, und Vers 7, da sprach Jesus. Elberfelder hat es auch in beiden Fällen, ja. Und Menge ebenso. Eine Ausnahme ist wieder die NGÜ in dem Vers 6, macht sie auch einen Nebensatz draus und zieht auch das Subjekt vor, das Verb. Und in Vers 7, sogar die Elberfelder, die ja als sehr wörtliche Übersetzung gilt, verändert auch die Position des Verbs und zieht Jesus an den Satzanfang. Also hier sehen wir wieder, von der Perspektive der Semitismen ergibt sich ein bisschen auch eine andere Wertung vielleicht, wie wir so gewohnt sind von den Übersetzungen. Ja, Vers 10 ist dann der nächste semitische Teil. Und zwar gibt es da eine Ausnahmebestimmung. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, im Deutschen, aber im Griechischen steht da, der Dieb, proklepteis uk erchetai aimae hinaklepse, also der Dieb kommt nicht, wenn nicht, dass er stehle. Und jetzt genau diese Wendung nicht, wenn nicht, ist also typisch semitisch, ja, die kommt in den Arabischen, kommt in allen Übersetzungen vor, außer im Hebräischen, da sagt man nicht, wenn nicht, sondern nicht für wahr, wenn. Lo ki im. Ja. Das heißt also, hier scheint eher das Aramäische im Hintergrund zu stehen oder aramäisch beeinflusstes Hebräisch. Ja. Das kann auch sein, damals war das so ein bisschen ineinander gemischt, die Sprachen. Also hier wieder ein typischer Semitismus. Und jetzt habe ich gesehen, in den deutschen Übersetzungen, also ein Dieb kommt nur, es wird überall mit nur übersetzt, dieses nicht, wenn nicht, in allen deutschen Übersetzungen, außer, jetzt habe ich mal nämlich die alte Luther-Übersetzung angeschaut, das ist hier das September-Testament, der erste Entwurf von Luthers neue testamentliche Übersetzung von 1522, und da hat er noch übersetzt, ein Dieb kommt nicht, denn dass er stehle, finden wir es hier, ein Dieb kommt nicht, denn dass er stehle. Ja. Also hört sich natürlich auch alt an heutzutage, aber vielleicht könnte man mit dieser Vorlage irgendwie arbeiten. Ein Dieb kommt nicht, außer dass er stehle, oder wäre meine Frage. Also Luther hatte schon eine sehr klare Vorstellung davon, was ist vielleicht auch Hebräisch und wie können wir es erhalten im Text. Ja. Genau, also dieser Vers 10. Dann Vers 11. Na, was wieder zurück. In Vers 11. Ja, mit dem Vers habe ich mich ausführlich beschäftigt in dem ganzen Forschungsartikel. Der ist noch nicht irgendwie angenommen worden zur Veröffentlichung, aber ich wollte mal ein bisschen zusammentragen. Und zwar gibt es da zwei Semitismen. Das erste ist die Wendung der gute Hirte. Da steht im Griechischen hopoimen hokalos. Hopoimen hokalos. Und das heißt eigentlich wörtlich übersetzt der Hirte, der Gute. Ja, man könnte das im Griechischen auch anders sagen. Man könnte auch sagen, hokalos poimen. Das wäre dann wie in unserer Sprache, der gute Hirte. Ja, und es gibt eben diese beiden Möglichkeiten im Griechischen. Einerseits wie unsere Sprachen, also wie Deutsch und Englisch und so weiter. Andererseits wie die semitischen Sprachen. Und jetzt haben wir hopoimen, hokalos, dreimal hintereinander, genau wie es auch mit den semitischen Übersetzungen übereinstimmt. Also Haroe Hatova, also da haben wir auch den Artikel, dann das Nomen und dann das Adjektiv. Und ebenso auch in allen semitischen Übersetzungen. Deshalb denke ich, ist auch ein typisches Merkmal für den Einfluss der semitischen Sprache. Ein weiterer Semitismus ist dann die Wendung, ne? Die Wendung, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe oder setzt sein Leben ein oder ja, wie es halt dann verschieden übersetzt wird. Genau, seine Seele einsetzen für. Und diese Wendung wurde schon von Schlatter als semitisch erkannt. Er hat es verglichen mit der ältesten exegetischen Literatur der Juden und hat gesehen, da gibt es auch eine ähnliche Wendung, das ist jetzt in einer Auslegung zum Buch Exodus. Da gibt es die genaue Entsprechung Natan Nafsho Al, also seine Seele geben für oder über. Eigentlich Al heißt eigentlich über. Oder auch im Austausch für, ist ein interessantes Wort, das verschiedene Bedeutung hat. Für oder gegen heißt beides. Und der Neutestamentler Joachim Jeremias hat dann weiter verglichen diese Wendung und kam auch zu dem Schluss im Vergleich mit Paulus, dass es semitisch sein muss, weil Paulus hat eine ähnliche Wendung, zum Beispiel in Galater 1,4 und 2,20, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat oder der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Und da sagt jetzt Paulus nicht seine Seele gegeben, ja, wie Johannes, sondern er sagt sich selbst heautou oder heauton, steht da im Griechischen, sich selbst, anstatt tem psychen autou, seine Seele. Und wenn wir mal schauen, also Luther muss auch das ein bisschen übersetzen, der gute Hirte lässt sein Leben. Also er sagt auch nicht seine Seele, weil das irgendwie eine andere Bedeutung hat bei uns. Aber jetzt in den semitischen Übersetzungen steht überall seine Seele. Ja? Es gibt eine Ausnahme, diese neue NIV-Version ändert es ein bisschen, aber da geht es ja eigentlich in den Dialekt, sprachlichen Dialekt. Aber überall hier steht Nafsho, Nafsahu oder Nafshe im Syrischen. Also ganz klar, wird beibehalten, weil jeder versteht es, also ohne Probleme. In den deutschen Übersetzungen hat jetzt als einzige, die genaue Übersetzung ist eigentlich die Züricher, wo es sagt, der gute Hirte setzt sein Leben ein. Eigentlich steht das im griechischen Text, nicht lässt, sondern titemi, setzen, stellen, legen. Dann in den neueren Übersetzungen, gute Nachricht, NGÜ, wird es wieder sehr stark umformuliert. Das Für ist überall erhalten, aber sein Leben oder seine Seele lassen wird dann zu sterben oder, ja, die NGÜ hat es noch ein bisschen deutlicher, sein Leben für die Schafe hergeben. Ja, also dieser Vers, bereitet also auch Schwierigkeiten in der Übersetzung. Ja, ein weiterer Semitismus ist dann noch Vers 12. Da ist auffällig, wie oft das Wort Kai und im griechischen Text vorkommt. Also 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Davon bleiben 4 übrig in Luthers Übersetzung. Das erste Kai wird in ein Relativpronomen der umgewandelt. Die einzige Übersetzung, die uns alle beibehält, also oder zumindest das erste und beibehält, das am schwierigsten ist, ist die Elberfelder. Und dann die anderen Übersetzungen, also Gute Nachricht und NGÜ, formulieren natürlich wieder freier. Also und bleibt zum Teil erhalten, aber die Sätze werden umstrukturiert, um einfach das vielleicht auch ein bisschen verständlicher zu machen, was für uns natürlich sich etwas komisch anhört, alle Handlungen mit und so aneinander zu reihen. Wir haben da in unseren Sprachen und auch das Griechische hat einfach präzisere Ausdrucksmöglichkeiten, da die Zuordnung auszudrücken, die logische Gliederung des Satzes. Da gibt es ja sehr viele Partikel, kleine Worte im Griechischen, die man da benutzen kann, oder auch grammatische Konstruktionen. Und so monoton ist also schon ungewöhnlich für normales Griechisch. Deshalb hier auch wieder mal ein Einfluss der semitischen Sprache. Ja, Fazit, was können wir hier aus dieser Auswertung ziehen? Ich möchte noch vorausschicken, das ist natürlich eine vorläufige Auswertung, weil ich auch die neuen Revisionen jetzt von Lutherbibel und Einheitsübersetzung nicht kenne. Die wurden ja noch nicht veröffentlicht. Und auch habe ich jetzt nicht bei allen Übersetzungen noch alle Anmerkungen, wo da vielleicht noch sind, in den Fußnoten verglichen. Also NGÜ war jetzt zumindest beim ersten nichts. Auch sonst habe ich jetzt auf Anhieb auf die Schnelle nichts gesehen. Gute Nachricht, Bibel, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist da einiges noch in den Fußnoten, könnte sein. Aber ich denke, wir können zumindest 3 Schlüsse ziehen. Einerseits, dass im Zusammenhang betrachtet keine unserer deutschen Bibeln bei der Übersetzung der semitischen Strukturen an die Urtextnähe der semitischen Übersetzungen rankommt. Zweitens, dass die Lutherbibel eine sehr konsequente und bewusste aber dennoch verständliche Wiedergabe der Semitismen innerhalb der deutschen Übersetzungen aufweist. Und drittens, dass die Semitismen in den für unbewanderte Bibelleser zugänglicheren Übersetzungen, wie jetzt der Guten Nachricht Bibel oder der NGÜ, bis auf wenige Ausnahmen kaum mehr erkennbar sind oder ganz verschwinden. Meine Frage ist deshalb, ob wir nicht eine entscheidende Absicht der Evangelien verdecken, wenn wir dem im Hebräischen nicht sehr erfahrenen Übersetzungswissenschaftler Eugene R. Neida folgen, der ja diese sehr freie und kontextualisierte Wiedergabe des Urtextes etabliert hat. Und unsere deutschen Übersetzungen folgen auch an vielen Punkten diesem Grundansatz, dass man eben freier übersetzt, also nicht so an den Urtext gebunden. Insbesondere im Johannesevangelium werden ja auch immer wieder semitische Worte im Kontext erklärt, also Messias, Rabbi, da kommt dann eine Erklärung sogar im Text. Und meine Frage ist, müssen wir das nicht auch als einen bewussten Versuch verstehen, den Lesern das semitische Gepräge oder sprachliche kulturelle Umfeld, in dem Jesus auftrat, nahezubringen. Und ich denke auch, vermutlich sollte so auch einer zu einseitig von unserer westlichen griechischen Sprache und Kultur ausgehenden Umgang mit dem Text vorgebeugt werden, wie er ja auch immer wieder vorkam in der westlichen Theologie, dass man zu stark einfach den griechischen Kontext benutzt, um den Bibeltext auszulegen und zu verstehen. Das Ziel einer Bibelübersetzung, insbesondere der Evangelien, muss deshalb meiner Ansicht nach sein, den westlichen Leser zu einem die eigene Sprache und Kultur hinterfragenden Bibellesen anzuleiten. Denn genau dieses, die eigene Kultur hinterfragende Bibellesen, ist ja auch das, was Luther gemacht hat, wie er zu seinem reformatorischen Durchbruch kam. Also er hat nicht mehr das Dikaiosyne, wie jetzt die griechischen Philosophen verstanden, sondern er hat da einen neuen Ansatz bekommen. Und ich habe Professor Hager vorher noch gefragt, er sagt, er hat auch was ausgelassen von dem Zitat, wo Luther noch auch Psalmen und alttestamentliche Texte erwähnt, die ihm sicher auch zu dieser neuen Sichtweise verholfen haben, von Dikaiosyne. Also wir dürfen das nicht unterschätzen, wenn wir da jetzt irgendwas rausnehmen aus dem Bibeltext, was jetzt für unseren deutschen Kontext vielleicht unwichtig ist oder unverständlich. Was hat es dann für eine Wirkung? Die semitische Sprache und Kultur ist auch ein wichtiger Träger der biblischen Botschaft. Wie auch Paulus es sagt in Römer 11, dass also die Zweige, die wilden Zweige und der ursprüngliche Weinstock, genau. Und also die Wurzel trägt den Zweig und nicht umgekehrt. Ja. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den auch zu beachten bei der Bibelübersetzung. Und wir sollten ruhig auch den heutigen Lesern so viel semitisch zumuten, wie es auch die ursprünglichen Verfasser der Evangelien getan haben. Also wir dürfen da nicht so Angst davor haben. Wenn einfach etwas weglassen oder hinzufügen, ist einfach immer ein Verlustgeschäft. Und es gibt auch einen interessanten Vers in Sprüche 30, Vers 6, wo auch gewarnt wird davor, etwas hinzuzufügen, ja, weil nämlich Gott Rechenschaft von uns fordert und wir dann vielleicht als Lügner dastehen. Also einfach die Vorsicht, mit dem Text umzugehen. Und ich denke, ein guter Ansatz vielleicht, die Bibel zu lesen, aber auch zu übersetzen, ist, wenn wir tatsächlich auch die Fehlerhaftigkeit, die Sündhaftigkeit unserer Sprache, unserer Kultur eingestehen und wie ein Bettler zu Gottes Wort kommen. Und so, ja, wir gestehen die menschliche Verderbtheit ein, sowohl unserer Sprachenkultur, auch vielleicht der Sprachenkultur, wo wir übersetzen. Und dann steht nämlich jetzt nicht die Sprache oder Kultur im Mittelpunkt, sondern Gott selber und Jesus Christus, sein Heilswerk. Und ich denke, das ist ja auch, was in der Missionsarbeit entsteht in anderen Ländern. Man kriegt ja auch eine Außenperspektive aus seiner eigenen Kultur, wenn man jetzt in einem anderen Land dient, ja, und versucht es so von der Bibel her zu reflektieren. Und das ist ja auch genau das, was den Glauben lebendig macht, dass wir mal außerhalb unserer Perspektive die Sache anschauen können. Und ich denke, die Bibel, ja, die Evangelien versuchen das eigentlich sehr deutlich zu machen. Und das wäre eigentlich so der Punkt, den ich darstellen wollte und ja, ins Gespräch bringen.